Zwei Kläger. Epheser 6, 5-10. Ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens, aus dem Herrn Christus, nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Tut euren Dienst mit gutem Willen aus dem Herrn und nicht den Menschen, denn ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Sklave oder Freier. Und ihr Herren, tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das drohen, denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist und bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Jahr aus, Jahr ein höre ich Klagen von Meistersleuten über ihre Dienstboten. Umgekehrt fehlen auch die Klagen der Dienstboten über ihre Meistersleute nicht. Ich kam daher mehr und mehr zur Überzeugung, die Dienstbotenfrage sei eine Not, ja eine von den ganz großen Nöten eures Berufes. Diese Dienstbotennot, das wollen wir doch gleich um der Gerechtigkeit und um der Wahrhaftigkeit willen feststellen, ist eine Doppelnot, eine mit zwei Seiten. Sie hat gleichsam eine Meisterseite und eine Knechtseite. Wo eine Not ist, da ist eine Hilfe und ein Ausweg. Hilfe und Ausweg, wenigstens so der Spur nach anzudeuten, soll der Zweck dieser und der folgenden Betrachtung sein. Da die Klagen von beiden Seiten kommen, also zwei Kläger sind, die einander gegenseitig beschuldigen, so wollen wir's machen wie der Friedensrichter. Wir geben zunächst beiden Klägern gleicherweise Gelegenheit, den Fall von ihrer Seite aus zu beleuchten. Was wir hören werden, ist nicht Stubenweisheit, sondern dem Leben abgelauscht. Also, der Meister hat das Wort. Eine Meisterklage, die immer wiederkehrt, lautet, es wolle niemand mehr auf dem Land arbeiten. Das Grasen in der Morgenkühle und das Abladen in der Abendhitze sei ihnen zuwider. Der Halbleinkittel und die geschwellte Kartoffel werden verachtet. Das feinere Baumwollkleid mit der Bügelfalte, der 8-Stunden-Tag und das schleckigere Essen der Stadtküche locke die Dienstboten weg von der Scholle. Der Melker frage vor dem Handschlag, ob laufendes Wasser im Stall sei und der Heuer, ob man einen Fuderaufzug habe. Von einem Karrer weiß ich, der ging von einem ausgezeichneten Meister weg an die Bundesbahn aus Gramper. Aus dieser neuen Stellung kam er Sonntag für Sonntag zurück ins Dorf, sprach bei seinen ehemaligen Meistersleuten vor und gegen Abend plagierte er in den Pinten herum, das Blaue vom Himmel herunter, wie er jetzt einen Sonntag habe und einen Feierabend, wie ihn jetzt Geld wie Heu durch die Finger gehe und wenn er alt sei, müsse er nicht nach Worben in die Armenanstalt, dann sei für ihn gesorgt. Müsste einer schon ein großer Dumpfkopf sein, wenn er sich länger bei einem Bauern abschinden wolle. Die Meister klagen, es sei keine Treu und kein Verlass mehr beim Dingen. Besonders bei den Heuern und Saisonarbeitern sei diese Not groß. Da hört man Klagen wie, ich war in Bern, hab's mit einem gemacht, ihm einen 5-Fränkler Handgeld gegeben und ein Essen bezahlt, und er kommt nicht. Oder 3 Wochen hat's jetzt geregnet, ich habe meinen Heuer bezahlt und gefüttert und am ersten schönen Heutag macht er sich aus dem Staub. Letzthin stieg einer mit seinem Handkoffer polternd in den Zug und unterhielt die Wageninsassen bis hinein in die Stadt mit seinem letzten Heldenstück, das darin bestand, dass er heute Morgen um 5 Uhr dem Alten durchgebrannt sei. Er habe dergleichen getan, als ob er zum Grasmähen ginge. Der werde große Augen machen, wenn er mit dem Wagen daherkomme und kein Kriegel sei mehr da. Mit der Dienstwilligkeit und mit dem Gehorsam stehe es nicht besser, vor allem bei den jüngeren Dienstboten. So schrieb mir einst ein blutjunger Melker ganz unverblümt, er habe den Platz verlassen, sonst hätte er den Meister ganz sicher einmal an die Wand gedrückt, da Hagu weu gang aus nach sim Gringha. Ganz schlimm wird die Lage des Meisters, wenn sein Knecht Stammgast ist in einem der Wirtshäuser. Was das heißt für einen Meister, wenn er am Sonntagabend ein frisch gekalbtes Rind in der Obhut des Melkers weiß, der eben aus der Pinte kam, oder wenn er den Karrer am Montagmorgen auf der Mähmaschine halb schlafend muss von Hause fahren sehen, das kann man sich lebhaft vorstellen. Ich weiß einen Fall, da ist einem Meister das schönste Haupt im Stall auf die Fleischbank gekommen, weil der Melker am Sonntagabend in einem unbeherrschten Wutanfall das Tier in die Eutergegend stach. Ein anderer hat am Sonntag bis gegen 6 Uhr in der Pinte gejasst. Beim Mist hinausstoßen verfehlte er den Laben und brach den linken Ellenbogen, so dass er nun sein Leben lang ein Krüppel ist. Die Versicherung bezahlt. So sieht die Dienstbotennot ungefähr aus, mit den Augen des Meisters gesehen. Ich begreife, wenn ein junger, einziger Bauernsohn sich weigerte, den Hof des Vaters zu übernehmen, hauptsächlich wegen der Knechtennot. Nun aber die andere Seite der Münze. Der Knecht hat das Wort. Eine Bauerntochter steht mit einem flotten, intelligenten Knecht bei den Eheverkündigungen im Kästchen, im Hui geht's wie ein Lauffeuer von Mund zu Mund, nummer nach Nacht, nummer nach Nacht. Der Dienstbotenstand ist zu wenig geachtet, seltene Ausnahmen bestätigen die Regel. Ein Knechtlein, das sich lebhaft für Bücher interessiert und die Energie hätte, sich weiterzubilden, klagt, er habe kein Licht in seinem Zimmer, der Meister habe es ihm beim Stellenantritt versprochen, aber seither sage niemand mehr etwas davon. Ich kenne sehr gescheite Meister, die für alles Verständnis haben, nur nicht für den Knecht und seine Bedürfnisse. Was für ein kleinlicher, enger, herzloser Geist kommt da manchmal zum Vorschein. Ich habe Meister erfahren, die glaubten in allem Ernst, es könnte dem Knechtlein schaden, wenn er ihn alle 14 Tage einmal um 8 Uhr abends freigebe, um an einem Leseabend teilzunehmen. Ich lernte Meister kennen, die nannten es einen Luxus, wenn sie dem Dienstboten im Jahr einmal für 2 Tage freigeben sollten, für eine schöne Tour in die Alpen, die dazu noch alkoholfrei durchgeführt wurde. Da hieß es etwa, das ist nüt für Knechte. Ganz schlimm sind die Meister, die darauf ausgehen, beim Eintritt keinen bestimmten Lohn abzumachen und nie klare Rechnung zu führen. Besonders die älteren Knechtlein, die sich nicht mehr wehren können, könnten hier einiges erzählen. Ich habe einst salzige Tränen fließen sehen in einem solchen Fall und weiß, dass er nicht vereinzelt ist. Ja, die Lohnfrage. Ich habe einst ein starkes Mädchen platziert um 25 Franken im Monat. Nach einiger Zeit klagt mir dasselbe, es laufe so viel Schuhe und nutze so viel Kleider ab im Haus und Feld, dass es unmöglich weiter bestehen könne. Außer am Sonntag finde es nie Zeit zum Flicken. Die Meistersfrau war eine gut hintersetzte Bäuerin, die ohne schlaflose Nächte dem Martinitag entgegensehen durfte. Ich machte ihr Vorstellungen, sie sollte doch nicht vergessen, dass auch für Dienstboten das Garn und das Leder und das Tuch und die Schuhbändel im Verhältnis zum Einkommen jetzt zu teuer werden und dass dieser Missstand, der so manchen Meister drückte, für den Dienstboten noch viel drückender sei. Aber ohne Erfolg. Zum Flicken sei es dann im Winterzeit. Dabei dachte die gute Frau nur an ihre eigene Haut. Sie konnte sich das leisten, weil sie Vorrat hatte in Trögen und Kästen. Aber das Mädchen hatte nicht so viel Wäsche, um nur im Winter zu flicken. Und wegen dem Lohn, ihre eigenen Kinder hätten auch nicht mehr gehabt in der Fremde. Die Frau, die sicher im Schulzeugnis Note 1 im Rechnen hatte, beging, weil es sich nur um die Magd handelte, den Rechnungsfehler, dass sie nicht in Betracht zog, dass 25 Franken im Jahre 1914 etwas anderes bedeuteten als im Jahre 1928. Eine nicht so sichtbare, aber dafür sehr tiefgreifende Dienstbotennot liegt in der Heimatlosigkeit. In dieser hinein habe ich einst einen Blick getan bei einem krebskranken Knecht, der einen bedeutenden Spargroschen auf der Seite hatte. In 95 von 100 Fällen verzichtet der ländliche Dienstbote auf eine eigene Familie. Schon steht neben vielen Bauernhäusern die Autogarage, nicht aber das Logis für den verheirateten Knecht. Derselbe verbraucht seine Kraft im Dienste anderer, wird alt und schwach oder krank und arbeitsunfähig. Ein bettlägeriger Meister ist immer noch Meister, weil er Gatte und Vater ist. Es gibt Fälle, wo ein Meister vom Siechbett aus die Fäden des Betriebs in Händen behält oder wo alkoholkranke Meister jahrzehntelang von einer tapferen Frau und flotten Kindern durchgetragen werden. Ein Knecht aber ist nur Knecht, solange er Knecht ist. Das heißt, solange er schafft. Mit der Arbeitsunfähigkeit oder Untüchtigkeit hat er sofort auch seinen Beruf verloren und keine eigene Familie ist da, die ihn hegt und trägt. Sein Leben hat den Sinn verloren. Er ist für nichts und niemand mehr da. In der Seele des ausgedienten Knechtes, auch wenn er im günstigsten Fall eigenes Vermögen hat, gähnt die qualvolle Leere der Familienlosigkeit. Ich weiß, man könnte auch hier ebenso viel gegenteilige Fälle anführen, wo es Gottlob nicht so schlimm steht. Aber diese beobachteten Einzelfälle sind schlimm genug und beleuchten blitzlichtartig eine große Not, die Dienstbotennot der Dienstboten. Ein Kapitel für sich sind die ländlichen Taglöhner und Taglöhnerinnen. Es scheint fast, als ob dieser Stand heute am Aussterben wäre. Der Meisterbauer geht mehr und mehr dazu über, die Stunden und Halbtage genau aufzuschreiben, so wie man sie in der Industrie und im Gewerbe berechnet. Folgender Fall ist mir bekannt. Ein verheirateter Tagelöhner wurde im Heuet am Morgen um 8:30 von einem Meister angefragt, ob er ihm nicht heute ein wenig aushelfen könnte. Er habe einige Fuder am Boden und das Wetter scheine ändern zu wollen. Der Mann trat an, arbeitete bis abends 8:30 und erhielt bei der Abrechnung einen Dreivierteltaglohn mit der durchaus korrekten Bemerkung, der bäuerliche Tag fange im Heut um 4 Uhr an und nicht erst um 8:30. Aber der Tagelöhner kann dabei nicht bestehen. Vor allem in regenreichen Sommern ist er elend dran, weil er immer häufiger nur an den Tagen angestellt wird, da die Arbeit läuft. Läuft sie nicht, dann darf er daheim bleiben. Der Betrieb ist zu wenig rentabel, als dass man Kräfte, die man nicht voll beschäftigen kann, voll belöhnen könnte. In der Zwischenzeit ist der Tagelöhner arbeitslos. Diese verborgene Arbeitslosigkeit, von der niemand spricht, kann man besonders in den Regensommern häufig beobachten. Sie führt zum langsamen Verschwinden des Tagelöhnerstandes oder, wenn das nicht möglich ist, zu einer Anzahl von Hausvätern in jedem Dorf, die begreiflicherweise sehr empfänglich sein werden für die Theorien Moskaus.